Hallo und herzlich willkommen zum Einsatzleben-Podcast mit der Folge 310. Hier ist Hermann und ich freue mich heute, denn wir haben einen besonderen Podcast. Servus, hallo und Gude! Wenn ich sage einen besonderen Podcast, dann meine ich, dass wir ein besonderes Interview heute für euch parat haben. Im Prinzip geht es um Hochwasserlagen und Katastrophenschutz. Und da hat ein ganz bestimmter Mensch ganz bestimmte Forderungen an die Bevölkerung gestellt. Und das hören wir jetzt gleich. Ja, Kameradinnen, Kameraden, liebe Blaulichtfamilie, es geht heute tatsächlich um Hochwasserlagen und um Katastrophenschutz. Bevor ich aber in diesen Podcast einsteige, gestattet mir, dass ich um einen Polizisten aus Sachsen trauere mit euch gemeinsam, der in Ausübung seines Berufs getötet wurde, also seines Berufs als Polizist. Und er war gleichzeitig Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr in Sachsen. Die Blaulichtfamilie trauert um einen Kameraden und deswegen werde ich jetzt ein paar Sekunden schweigen. Vielen Dank für euer Verständnis und es ist dann schwierig, wieder zur Tagesordnung überzugehen, aber ich habe euch ja einen ganz besonderen Podcast versprochen und ihr könnt diesen Podcast übrigens auch als Videopodcast sehen. Der Link ist in den Shownotes sichtbar, da könnt ihr drauf gehen und direkt auch den Videopodcast sehen. Ja, wenn du abends die Tagesschau guckst, dann erwartest du ja Weltgeschehen und überhaupt und dann taucht plötzlich der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes auf und macht da mal ein paar Sachen für uns Feuerwehrleute und vor allen Dingen steht für uns eindeutig. Ja, und das ist mir aufgefallen. Es ging in dieser Meldung in der Tagesschau darum, dass Karl-Heinz Banze die Bevölkerung auffordert, ja mal darüber nachzudenken, wenn Katastrophenlagen sind, Hochwässer und sowas, dass sie sich selbst auch mal vorbereiten, denn das war in früherer Zeit üblich. Vorbereiten im Sinne von mal ein paar Sandsäcke vorhalten, für ein paar Tage auch Lebensmittel und Wasser und sowas. Die Feuerwehr kann nicht gleichzeitig überall sein und muss priorisieren. Als ich das gehört habe, habe ich am nächsten Tag natürlich sofort auf der Seite des DEV nachgeschaut und ich habe gleichzeitig mal das Medienecho mir angeschaut. Und es ist natürlich klar, wenn was in der Tagesschau ist, dann findet es ein riesiges Echo und das war auch genauso. Alles, was medial ist, hat da in irgendeiner Form eine Meldung drüber gebracht. Das fand ich extrem wichtig. Wir vom Team des Einsatzleben-Podcasts fanden das in Vorbesprechung zum nächsten Podcast sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir beim DFV angefragt, ob uns Pressesprecherin, die Frau Österreicher oder wer auch immer ein Interview geben kann. Und die hat dann sofort zurückgeschrieben, nee, das macht der Präsident selbst. Einen Tag später, letzte Woche, hat dann Präsident Karl-Heinz Banze mit uns gemeinsam folgenden Podcast aufgenommen.
Ja, lieber Präsident, unsere aller Feuerwehren, vielen Dank für die Bereitschaft, Bestandteil dieses Podcasts zu sein. Ich habe gesehen im Presseüberblick, den man ja täglich bekommt oder wenn man abends die Tagesschau guckt, dass da unser Präsident in der Tagesschau ist. Das ist jetzt ja auch nicht jeden Tag, aber sehr, sehr cool. Die Hochwasserlagen, der Katastrophenschutz hat eine enorme Rolle gespielt und in meiner Zeit als Stadtbrandinspektor oder Kreisbrandmeister war das schon Thema, aber eben nicht in dieser Häufigkeit. Und ich finde es ganz wichtig, den Feuerwehren da Unterstützung zu geben, weil wir so priorisieren müssen und dafür öfter, vor allen Dingen in letzter Zeit, so angemacht wurden. Der Präsident Karl-Heinz Banse ist jetzt hier im Podcast. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen ganz herzlichen Dank vom Einsatzleben-Podcast. Wer ihn nicht kennt, der ist Präsident des DEV, aber ich glaube, das muss ich gar nicht dazu sagen. Seit wann sind Sie das eigentlich und wie ist denn der Job so? Ist das Stress pur?
Naja, ich bin Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes seit Februar 2021. Als ich Präsident geworden bin des DEV, wusste ich auch nicht so richtig, was genau auf mich zukommt. Ich war zwar vorher über 7 Jahre lang Präsident des Landesverbandes Niedersachsen, des
Ah.
größten in Deutschland, aber die Rolle eines DEV-Präsidenten ist doch eine ganz andere. Es ist schon sehr, sehr viel Lobbyarbeit, es ist sehr, sehr viel Gesprächsführung mit Politikern, es ist sehr, sehr viel Klinkenputzen, es ist aber auch sehr viel Ausland. Wir haben sehr viel mit unseren ausländischen Partnern Organisation zu tun. Also es ist schon sehr, sehr abwechslungsreich, teilweise auch stressig, aber mir macht es nach wie vor sehr, sehr viel Spaß.
Klasse. Ich habe jetzt, war jetzt 5, 6 Mal in Österreich bei Veranstaltungen vom ÖBFV und habe den Georg Mayer und andere kennengelernt aus dem Präsidium. Der hat ja schon einen Stress mit einem Drittel der Einwohner von Deutschland. Da wage ich mir gar nicht vorzustellen, was das hier in unserem Land für eine Stressigkeit ist. Ich kenne auch den Norbert Fischer sehr gut, ist ja unser Präsident hier in Hessen und ich kenne auch seinen Terminkalender. Also Respekt dafür und auch mal danke, dass sich jemand zur Verfügung stellt, uns Feuerwehrleute auch auf der politischen Ebene zu vertreten. Wie wird das eigentlich, ist das ein gewähltes Amt oder wird es bestimmt? Wie funktioniert das?
Es ist tatsächlich ein Ehrenamt per Jure und man wird auch gewählt.
Mhm.
Es gibt dann eine Delegiertenversammlung bundesweit. Jeder Landesverband schickt nach seiner Größe dann halt Delegierte. Also Bayern schickt die meisten Delegierten, Bremen die wenigsten, je nach Größe des Bundeslandes. Also vergleichbar, Bayern schickt 25 Mitglieder, ist jetzt nicht die genaue Zahl, habe ich auch nicht im Kopf. Und Bremen schickt meinetwegen 4 Mitglieder. Und dann wird abgestimmt und dann muss der Präsident mehrheitlich gewählt werden. Ja.
Ja,
Mir war
okay.
damals, ich hatte 2 Gegenkandidaten,
Ah.
war auch noch in einer ganz blöden Situation und zwar zu Corona-Zeiten. Die Wahl war virtuell. Wir haben also eine virtuelle Delegiertenversammlung durchgeführt, die wirklich sehr, sehr professionell war mit allen Sicherheitsvorkehrungen, dass die Wahl auch nicht angefochten werden kann, dass das alles offiziell und auch notariell begleitet ablief. Und so ist es damals gelaufen. Ja. Ich bin dann im ersten Durchgang gewählt worden. Und ja, war schon eine Erfahrung, sowas mitzumachen. So
Dass die
gewählt.
Bayern in Niedersachsen wählen, ne?
Ja, sonst wäre ich es mal nicht geworden.
Ja. Aber das ist, also ich persönlich habe den Eindruck, wie gesagt, ich kenne den Norbert Fischer gut. Im Übrigen kenne ich auch die Frau Faeser gut. Die wohnt hier 3 Kilometer von mir weg, die ist aus Schwalbach, Nachbarkommune. Also was so Menschen, die sich in so ein Amt begeben, für einen Stress haben, da muss man schon, das ist ja mein Thema, resilient sein und eine mentale Stärke haben. Ja, ich habe auch gesehen, es gibt ja den Pressedienst, jeden Sonntag bekomme ich Nachrichten vom DLV. Ihr habt eine super Pressearbeit, einen super Pressedienst. Ich weiß, dass das die Frau Österreicher macht, mit der habe ich mich ja im Vorfeld auch in Verbindung gesetzt. Ich glaube, sowas braucht es für ein Spitzengremium, das 1,4 Millionen Feuerwehrleute in Deutschland vertritt. Das kann aber noch nicht eine Person machen. Da steckt doch wesentlich mehr dahinter, oder?
Ja, natürlich. Frau Österreicher ist natürlich die Koordinatorin. Sie ist die Chefin dieses Teams. Sie ist auch hauptamtlich beschäftigt hier. Ich habe ja hier eine Geschäftsstelle in Berlin, wo mit der Jugendfeuerwehr zusammen über 20 Mitarbeiter arbeiten. Und sie hat die Aufgabe, die ganze Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber sie macht es nicht allein. Es gibt natürlich auch noch im ehrenamtlichen Bereich sehr viele Unterstützer. Es gibt Unterstützer in den Landesverbänden, die Landespressestellen in den Landesverbänden. Aber die Verantwortung für den Bereich federführend trägt sie. Das macht die Frau Österreicher und ich bin auch sehr froh darüber. Im Augenblick kommen wir ganz gut rüber. Die
Ja.
Aktion, Sie haben es gesagt, geht ein bisschen in die Tagesschau rein. Das muss man erstmal erreichen als Verband. Da sind wir sehr zufrieden und die Themen sind natürlich auch wichtig und sie bringt es auch so rüber, dass es auch erkannt wird.
Ja, wie gesagt, ich habe 2, 3 Mal mit ihr telefoniert und auch in der Geschwindigkeit, die jetzt aus meiner Erfahrung eher ungewöhnlich ist. Die Mail war noch nicht richtig draußen, hatte ich sie schon am Telefon. Respekt.
Das ist Feuerwehr.
Ja, jetzt hat der Verband, der DEV und damit unser aller Vertretung ja so ein bisschen für Furore gesorgt. Zumindest kam es bei mir so rüber, mit der Forderung des Präsidenten, dass die Bevölkerung im KS-Fall oder in der Hochwasserlage sich auch in irgendeiner Art und Weise selbst helfen muss. Das klingt natürlich erstmal wie eine starke Forderung, ist es ja auch, aber was hat der Verband, was haben Sie damit gemeint?
Naja, wir haben immer mehr. dieser Lagen. Ich bin jetzt auch schon über 50 Jahre dabei und seit 1989 in Führungspositionen. Das ist auch schon eine sehr lange Zeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, diese Ereignisse häufen sich und die Menschen müssen einfach wieder resilienter werden. Resilienz ist ja so ein Thema, was das BWK auch vorantreibt. Wir sind ein Partner des WBKs dabei. Wir gehen ja auch, versuchen ja auch in die Schulen zu gehen und den jungen Menschen beizubringen, dass sie sich wieder auch ein Stück weit selbst helfen müssen. Und ich bin der Meinung, ein Hauseigentümer oder auch jemand, der in solchen Gebieten wohnt, der muss entsprechend vorbereitet sein. Er kann sich nicht immer darauf verlassen, dass die Feuerwehr sofort da ist und hilft. Wir können immer nur an einer Stelle helfen. Man muss Prioritäten setzen und ein Stück weit kann man sich auch selbst helfen. Es ist manchmal nicht einzusehen, das werden Sie ja auch erlebt haben in Ihrer Laufbahn, wenn man dann kommt und da stehen im Keller 5 Zentimeter Wasser. Das ist jetzt nicht unbedingt eine gefährliche Lage, wo man Feuerwehrkräfte binden sollte bei einem Hochwasser, wo ganz andere Dinge passieren könnten, wo vielleicht Deiche brechen oder wo wirklich Leben und hohe Sachwerte in Gefahr sind. Da muss man zuerst da handeln und dann erst Stück für Stück alles abarbeiten. Und wenn die Leute sich dann ein Stück weit selbst helfen können, wird für uns alle die Arbeit weniger. Zumal wir auch insgesamt vielleicht nicht mehr diese unbegrenzten Mengen an Hilfskräften haben. Wir sind zwar Gott sei Dank nicht weniger geworden bei den Feuerwehren, ganz im Gegenteil, wir werden im Augenblick sogar mehr, entgegen sämtlicher Prognosen, die Demoskopen mal berechnet haben. Allem kommen auch wir an unsere Grenzen. Wir können immer nur an einer Stelle sein und deswegen appelliere ich an jeden, ein Stück weit Selbsthilfe ist einfach erforderlich.
Ja, ich gehe ganz kurz hier an meinen Schrank, weil ich das hier auch den Podcast-Hörerinnen und Hörern empfehlen will. Das ist das Jahrbuch des Deutschen Feuerwehrverbandes. Und man kann sehr schön antizipieren, was in den letzten 20, 30 Jahren, seitdem es dieses Jahrbuch gibt, passiert ist. Und ich habe aus den Zahlen entnommen, bis 2021, da ist jetzt noch gar nicht bis 24 drin, ich muss mir das Neue jetzt mal bestellen, dass wir 50,4% Zunahme an Einsätzen haben. Das ist ja
Ja,
Wahnsinn. Ich
die
weiß, wieso.
Einsätze,
Ja,
die
bitte.
Einsatzzahlen steigen tatsächlich, ja, massiv an.
Und ich glaube, auch das muss Bürgerinnen und Bürger mal erfahren. Wenn jetzt dieser Podcast wird ja von Feuerwehrleuten und von Angehörigen gehört und die erzählen das wieder weiter, das ist meine Erfahrung, die kriegen sehr viel Rückmeldungen inzwischen. Was sollte denn Bürgerin tun bzw. vorhalten, um eben so einer Situation gerecht zu werden?
Naja, es kommt immer darauf an, in welche Lage ich mich vorbereiten möchte. Wenn ich natürlich, ich sage mal, in einem Flusstal lebe, wo ich damit rechnen muss, dass der Fluss, der durch mein Tal fließt, durch irgendwelche Hochwasserereignisse über seine Ufer tritt, dann muss ich sehen, dass ich mein Haus einigermaßen schütze. Dann muss ich sehen, dass ich den Kellerbereich schütze. Dann muss ich vielleicht, dass ich mir Hölzer besorge, die auch entsprechend zugeschnitten sind, um die Kellerfenster abzudichten. Auch Sandsäcke sind sicherlich sehr hilfreich, dass man solche Dinge vorhält. Man kann natürlich noch viel weitergehen. Man kann auch so weit gehen, dass man sagt, ja, was passiert, wenn der Strom ausfällt? Wenn ich jetzt so, solch eine Unwetterkatastrophe habe, dass unser Stromnetz zusammenbricht, was in Deutschland auch schon passiert ist. Im Münsterland hat es mal so ein Ereignis gegeben, wo längere Zeit in einer ganzen Region der Strom weg war. Dann ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man sich selbst mit Strom versorgen kann. Kleinere Stromversorger kann man mittlerweile erwerben, sind gar nicht mehr so teuer und natürlich sein Netz entsprechend anpassen, dass man noch einspeisen kann. Also niemand soll jetzt glauben, ich hole mir einen Stromerzeuger, stecke den in die Steckdose und alles funktioniert. So funktioniert es nämlich gerade nicht. Man muss natürlich schon Trennvorrichtungen haben. Denn wenn der Strom dann zurückkommt und der Stromerzeuger hängt im Netz, dann, ja, dann fängt der Stromerzeuger jetzt mal salopp gesagt an zu fliegen, hätte ich was gesagt. Also dann kommt es hin. Da muss man natürlich aufpassen. Aber man kann vieles, vieles selbst machen. Resilienz ist heute ein ganz wichtiges Thema. Und wir reden ja über Naturkatastrophen, die über Hochwasser hinausgehen. Es gibt Gebiete, wo es zu Trockenheiten kommt in Deutschland, wo wir tatsächlich über längere Zeiträume keinen Regen haben. Auch da kann man sich vorbereiten. Wir reden über Stromschäden. Wir reden aber auch über vielleicht auch über ganz andere Dinge. Auch da darf man nicht, das darf man nicht wegdiskutieren und auch nicht wegdenken. Wir wissen alle nicht, wie das in der Ukraine weitergeht. Wir wissen alle nicht, was passiert, wenn tatsächlich ein Atomkraftwerk in der Ukraine derart beschädigt wird, dass wir die Dinge wiedererleben, die die Älteren von uns noch kennen, als Tschernobyl damals passiert ist. Das ist ein Atomkraftwerk in der Ukraine gewesen. dass man auch da sich darauf einstellen kann und muss. Gewisse Selbstversorgung ist wichtig. Nun kann man sich natürlich schlecht gegen atomare Strahlung schützen, selbst durch Resilienz, aber man kann gewisse Dinge vorhalten, dass man Lebensmittel hat, dass man sich ein Stück weit über einen kurzen Zeitraum selbst versorgen kann. Ich denke
Ganz genau.
mal, da sollte man wirklich jeder ernsthaft drüber nachdenken, und das Innenministerium empfiehlt es schon länger, das BBK auch. Da gibt es auch genügend Schriftgut, das man sich besorgen kann im Internet oder sich auch bestellen kann, wo Empfehlungen gegeben werden. Was ist sinnvoll? Was sollte man zu Hause vorhalten, um vielleicht mal 3 Tage sich selbst versorgen zu können oder vielleicht auch mal einen Zeitraum von einer Woche? Ja.
Absolut. Jeder, der in so einer Hilfsorganisation, sagen wir mal, längere Zeit tätig ist, glaube ich, wird sowas auch tun. Aber das gilt ja für jeden, weil die Hilflosigkeit im Einsatz. Ich habe zeitweise im KS-Stab hier mitgearbeitet, als wir da an Anrufen an der Fernmeldezentrale reinbekommen haben, das war unglaublich. Ja, nach dem Motto, feudelt mal meinen Keller aus. Ihr habt zwar abgepumpt, aber da steht immer noch 1 Zentimeter Wasser drin. Und dann muss man halt auch eine gewisse Resilienz, ist ja mein Thema, unser Thema hier von Brandpunkt, vorhalten, oder mental stark sein, um auch darauf nicht grob zu reagieren. Ja, das Ganze hat ja ein gewisses Echo gehabt. Denn wenn man in der Tagesschau, in heute und in diesen riesen Nachrichtenmagazinen auftaucht, dann wird das natürlich millionenfach gesehen und die schreibende Zunft übernimmt das. Was mich gewundert hat und absolut gefreut hat, habe ich auch gerade mit der Frau Österreicher nochmal besprochen, ist, dass es ein sehr positives Echo gab, obwohl Sie als Verband, Sie als Vorsitzende ja von der Bevölkerung was fordern. Das ist ja eher ungewöhnlich, oder?
Naja, es kommt vielleicht auch darauf an, wie man die Dinge rüberbringt, wie man die Leute darauf vorbereitet und wenn man über die Sachen spricht und auch die Tatsachen anspricht. Und es ist ja nichts Unmögliches, was wir fordern, wenn wir sagen, wenn du in einem Tal wohnst, wo ein Fluss ist, halte dir Sandsäcke vor, schneide dir Bretter zurecht, damit du deine Scheiben, deine Fenster zum Keller absichern kannst. Sieh zu, dass du im Keller keine Wertsachen lagerst, dass du eben nur die Dinge da lagerst, die nass werden können. Also alle solche Dinge, versuchen wir den Leuten klarzumachen, und das verstehen die auch. Es sind nicht immer alle zufrieden. Manche sagen auch, dafür, wofür zahle ich denn Steuern? Die sagen, ich zahle doch Steuern, also müsst ihr mir helfen. Natürlich,
Ja.
wir haben Steuern gezahlt, natürlich werden die Feuerwehren auch aus Steuermitteln bezahlt. Aber ich habe das ja versucht zu erklären, wir können nicht überall gleichzeitig sein und wir müssen tatsächlich Prioritäten setzen. Und wenn da in so einer Leitstelle bei einer Hochwasserlage oder Stromlage pro Stunde 1.000 Anrufe eingehen, das ist keine Seltenheit, wenn man in größeren Bereichen da eine Leitstelle hat, ja, dann ist das schon schwierig. Und da muss der Disponent auch immer nett und freundlich bleiben. Man muss selber so ein bisschen sortieren, was gebe ich jetzt weiter an die Einsatzkräfte vor Ort oder was schiebe ich erstmal an die Seite, was priorisiere ich. Und die Leute, die das machen, da habe ich auch Respekt vor. Ich könnte es nicht. Ich würde vielleicht auch mal ausrasten, wenn mich einer anrufen soll, jetzt müsst ihr meinen Keller ausbeuteln. Das würde ich mir auch nicht gefallen lassen. Aber dafür sind die Leute da und da muss man auch größten Respekt haben vor denen, die dann mit den Menschen am Telefon sprechen und denen erklären, was sie zu tun haben. Und das in aller Ruhe. Und das bei ganz, ganz vielen Anrufen in kurzer Zeit.
Ich habe auch von mir wurde damals als SPI diese Lagen, wir sind hier im Taunus am Hang, der Feldberg kommt hier runter, wir liegen unten am tiefsten Punkt wie Frankfurt und die Brühe kommt natürlich hier runter. Wir haben zum Teil Menschen, die in Lebensgefahr waren in ihren Kellern, die das noch schnell an die Waschmaschine, die es völlig unterschätzt haben, haben wir retten müssen und Gott sei Dank, Gottlob hat das auch geklappt. Ich war gerade in Österreich in einem Dorf in der Nähe von Graz, Stadt, Deutsch-Feistritz heißt die, und habe dort einen Workshop mit den Kameraden über das Thema Resilienz gemacht. Und während ich den Workshop mit denen mache, habe ich gefragt, habt ihr denn ein Beispiel? Und da sagt der Chef, der, ja, ihr wollt gerade am Hochwassereinsatz und ich habe auf dem Fahrzeug gestanden und es ist abgetrieben worden. Also es hätte schief gehen können. Ne? Ich sag, das erzählst du aber mit einer Grundruhe. Dir brauche ich über Resilienz nichts mehr beibringen. Aber ich glaube schon, dass das Thema auch völlig unterschätzt wird. Siehe Ahrtal, das war ja grausam, was da abgegangen
Naja,
ist.
im Ahrtal sind ja viele Menschen oder einige Menschen verstorben, weil sie gemeint haben, sie müssten ihr Auto aus der Tiefgarage holen. Ne? Das Wasser kam dann so schnell, die hatten dann gar keine Chance mehr. Ne? Und das sind natürlich so Sachen, das ist auch Aufklärung, das muss man den Menschen auch sagen. Das genau das Verkehrteste ist, was sie machen können, bei so einer Lage in den Keller zu gehen, um irgendwas, sei es ein Auto aus einer Tiefgarage oder irgendwelche Wertgegenstände aus dem Keller, das geht dann nicht mehr. Das ist sehr gefährlich. Ne?
Ich habe aus der Presse ein Zitat von Ihnen. Es gibt dann Leute, die schimpfen. Warum warst du nicht bei mir, beim Nachbar, aber schon? Ich
Ja.
konstatiere daraus, auch jetzt aus eigener 45 Jahre Feuerwehrerfahrung, dass die Menschen schon etwas egoistischer beziehungsweise auch respektloser geworden sind. Wir müssen inzwischen Workshops über Deeskalationsstrategien an Einsatzstellen machen oder wir machen die. Hat das zugenommen? Woran liegt das? Was ist anders wie früher? Haben Sie da eine Antwort drauf?
Ja gut, das ist ja dieser Themenbereich. Ich fasse das jetzt mal alles zusammen. Gewalt gegen Einsatzkräfte. Gewalt ist ja nicht nur körperliche Gewalt, auch verbale Gewalt, auch psychische und physische Gewalt. Und bei dieser Untersuchung sind auch genau diese Punkte auch herausgekommen, dass Vorwürfe kommen, ja, warum hast du dem geholfen und mir nicht? Das ist diese Priorisierung, die ich gesagt habe. Und es kann natürlich auch mal sein, dass zwei gleich stark betroffen sind. Aber trotzdem kann man natürlich nur bei einem anfangen. Und, ne? Und ich sage mal, die Menschen sind dann, die sehen dann ihre eigenen Werte, ihre eigenen Schutzbedürfnisse und alles andere ist dann nachrangig. Und da müssen wir auch mit leben. Und ich sage mal, diese Vorwürfe, die da kommen, das sind nicht die allerschlimmsten. Also ich denke mal, die meisten Einsatzkräfte, auch Führungskräfte, können das gut verarbeiten, wenn so ein Vorwurf kommt. Da kann man mit leben. Es gibt ganz andere Situationen. Aber auch da bitte ich so ein bisschen auch gegenüber der Bevölkerung um Nachsicht. Wir können auch nicht, wir sind auch keine Zauberer. Wir sind auch keine Alleskönner, wir sind auch nur Menschen und wir können nur das machen, was wir gerade tun und versuchen, das richtig zu tun. Und dass da mal vielleicht die Reihenfolge nicht so ist, wie sich das derjenige selbst vorstellt, da ist halt so. Ne?
Diese Form von Kritik oder von, sagen wir mal, egomanem Verhalten, Egoismus
Ja.
als gesamtgesellschaftliches Phänomen, aus Ihrer Empfindung, hat das zugenommen?
Es hat zugenommen.
Ja.
Also, ich meine, es hat zugenommen, kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen. Durch die sozialen Medien werden diese Dinge natürlich viel mehr verbreitet. Früher, als es das noch nicht so gab, ja, da hat nicht jeder gewusst, was im Nachbarort passiert ist oder dass irgendein Feuerwehrkamerad von irgendwem beleidigt wurde oder dass einer meckert über seine Feuerwehr. Heute ist das ja sofort im Netz und alles, was im Netz ist, hat man ja weltweit Zugriff drauf. Und gerade solche negativen Dinge werden natürlich sofort unheimlich schnell verbreitet und jeder liest es. Aber ich glaube trotz allem, auch insbesondere durch die Sprache in diesen sozialen Medien, dass das insgesamt zugenommen hat. Gerade der verbale Bereich, Beleidigungsbereich, das hat zugenommen, aber auch leider auch die Tätigkeiten. Irgendwie die Menschen haben sich in ihrem Denken und in ihrem Tun etwas verändert. Und das muss einen auch nicht wundern. Wenn man heute mal auf die internationalen Nachrichten guckt und liest, dass einer der Präsident der Vereinigten Staaten werden will, davon spricht, andere Länder anzugreifen und deren Territorium zu übernehmen, weil er meint, das wäre für sein Land gut und für andere nicht. Und all solche Äußerungen, ja, wenn man nur noch solche Sachen liest und hohe Politiker sich so äußern, ja, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern.
Ja,
Diese
ich habe das heute Morgen auch gelesen und ich habe erst gedacht, das ist eine Satire-Zeitung. Aber es ist wohl so gemein. Und ja, wir Feuerwehrleute neigen ja wirklich nicht zum Politisieren, aber ich erwarte auch, dass die zusammen Probleme in unserem Land und auf der ganzen Welt lösen und nicht gegeneinander ständig. Aber das ist, ich glaube, da könnte man stundenlang drüber sprechen. Ich glaube aber auch, dass ich halte gerade mal mein Handy hoch, das hat natürlich die Menschheit verändert. Ich habe heute Morgen eine Statistik gesehen, die ist sehr schön, von 1920 ab bis jetzt, wie sich das Kommunikationsverhalten von Menschen geändert hat. Mit der Nachbarschaft reden, mit Freunden reden, sich mit Geschwistern treffen und sprechen und so weiter. Und ganz unten war dann Kommunikation, also hier auf dem Rechner oder Insta oder Facebook oder X, was weiß ich. Und dann vergleicht sich das über die Jahre. Und es ist unglaublich, wie zum Schluss, logisch, ja, es gibt es ja erst seit den 80er Jahren, da wir beide sind etwa im gleichen Alter, wir haben das auch noch ohne erlebt, Telefon mit Schnur und so, wie dann auf einmal das ansteigt, wie Menschen heute anders kommunizieren. Und wenn man in ICE steigt, das tue ich öfter, wenn ich irgendwo hinreise, um Vorträge zu machen, dann denkst du, das ist wie irgendwie in einem anderen Film. Du kommst rein, ich bin ja nicht besser, es geht ja nicht um besser und gut.
Jeder hat nur sein Handy, ja.
200 Leute schauen in so einen Kasten.
Ja.
Und da jeder seinen Müll in die Timeline rotzt, glaube ich, hat es unser Verhalten als Mensch verändert.
Ja,
Ja.
das ist ein Problem. Aber man sieht es ja nicht nur, wenn man in den Zug steigt. Schalten Sie sich mal ein in eine öffentliche Sitzung des Bundestages und gucken Sie mal, wie sich die Abgeordneten verhalten. Für mich ist das eine Unverschämtheit. Unmöglich, dass wenn vorne ein Redner spricht, und es muss jetzt nicht ein Redner einer Partei sein, die keiner mag oder so, ist egal. Und die Hälfte oder drei Viertel von denen, die gegenüber sitzen, spielen mit ihren Handys rum. Das ist eine Missachtung dieses Hohen Hauses und dieser Politiker, die da reden. Und das ist für mich, und da muss man sich doch nicht wundern. Wenn es da passiert, dann kann man es in anderen Bereichen nicht einschränken. Wenn selbst da, selbst wenn der Bundeskanzler spricht, dann sitzt die Opposition erstmal ganz provokativ vom Handy und macht irgendwas anderes. Damit ja keiner, wir hören ihm ja gar nicht zu, ist doch egal, was der erzählt. Und so, das kann doch nicht in Ordnung sein. Und ich weiß nicht. Also da muss dringend wieder etwas passieren. Nun ist es so, bei der Feuerwehr reden wir miteinander, da geht es noch nicht übers Handy. Wenn ich im Einsatz, Einsatzstelle bin, dann kann ich nicht mein Handy nehmen und meinem andersrum sagen, jetzt mach mal das und das oder so, oder was hältst du davon? Guck mal, wie schätzt du das rein? Da muss man offen miteinander reden, über Funkgerät oder auch so, wenn man dicht genug dran ist. Diese Kommunikation, die fehlt, dieses Zwischenmenschliche, dieses Aug in Aug. Und spüren, wie nimmt der andere das wahr, das Nonverbale. All das fällt doch komplett weg, wenn ich nur noch an diesem Handy sitze. Ich selbst mache es ja auch. Ich bin heute auch mit dem Zug nach Berlin gefahren. Na, ich gehe mal davon aus, drei Viertel der Zeit habe ich auch am Handy gesessen. Das ist so, ja.
Ja, klar. Ich habe mein Bundestagsabgeordneter hier aus dem Main-Taunus-Kreis ist mein ehemaliger Bürgermeister, mit zu dem ich ein super gutes Verhältnis habe, weil wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Ich habe hier letztes Mal bei einem Bier zu ihm gesagt, Norbert, warum ich als Bevölkerung, ja, ich kenne dich, ich schaue euch zu, ich kenne auch die Bettina Stark-Watzinger, die war bei uns hier im Parlament. Also man kennt die Menschen, Frau Faeser, alle hier in der Nähe gewesen. Sag ich, Norbert, warum versucht ihr das nicht gemeinsam? Und ich habe genau das Phänomen geschildert, das Sie gerade geschildert haben. Ich sag, ihr redet dazwischen, ihr schreit euch an, ihr tauscht Argumente nicht mehr aus, sondern haut sie euch um die Ohren. Was soll denn der Rest der Bevölkerung denken, wenn die eigene wenn die eigenen Menschen, die uns führen, so agieren, ja. Das
Eigentlich
kann ich mir nicht
ist
vorstellen.
der Bundestag der Ort der Kommunikation. Ne? Da
Ja.
soll eigentlich diskutiert werden und die beste Lösung gefunden werden. Ich habe manchmal den Eindruck, da wird nicht mehr viel diskutiert. Da wird nur noch geschrien und missachtet und irgendwie abgestimmt. Aber mehr passiert da nicht mehr los.
Ja,
Das ist nicht
ja.
schön. Ja.
Und deswegen dieses gesamtgesellschaftliche Phänomen. Ja, das war auch der Grund, warum ich nach 40 Jahren meinen Job aufgegeben habe und mache, das weiß ich jetzt mal. Weil ich glaube, wir werden die Bevölkerung nicht grundsätzlich verändert und dieses Verhalten. Wir müssen uns darauf einstellen. Da bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, dass der Stress für die Einsatzkräfte deutlich zugenommen hat, genau durch diese Phänomene. Schaffen wir alles noch? Schaffen wir 50% mehr Einsätze? Kriegen wir das alles zusammen hin?
Naja, das ist die nominelle Zahl ist, die Quantität ist gestiegen der Einsätze. Aber die Qualität, jetzt Qualität ist vielleicht der falsche Begriff. Dadurch, dass wir beispielsweise sehr viele Rauchmelder haben mittlerweile, dass wir sehr viele vorbeugende Brandschutzmaßnahmen haben, haben wir zwar insgesamt nicht weniger Brände, wir haben aber weniger verheerende Brände. Wir hatten früher viel mehr Dachstuhlbrände, viel mehr Großbrände an Gebäuden als heute, kommt heute auch noch vor, wird auch immer so sein. Aber viele Brände werden halt rechtzeitig erkannt. Die Feuerwehr wird alarmiert, wird schnell genug alarmiert, der Einsatz zählt. Aber der Einsatz ist lange nicht so dramatisch, wie er 10 Jahre vorher gewesen wäre, ohne diese ganzen Gerätschaften. Dann hätten wir nämlich gleich den Großbrand gehabt. Das hat sich etwas erleichtert. Wir haben aber sehr, sehr viel mehr technische Hilfeleistungen. Wir haben sehr, sehr viel mehr Unfälle auf den Straßen. Wir haben sehr, sehr viel mehr Natureinsätze, also die mit natürlichen Dingen zusammenhängen. Also das steigert permanent an. Stormschäden steigen permanent an. Die Hochwassereinsätze, das ist ja nicht nur ein Einsatz. Wenn ich so eine Hochwasserlage habe, dann bin ich ja eine ganze 3, 4 Tage lang mit 100, 150 Einsätzen am Tag unterwegs in so einer Gemeinde. Also das summiert sich natürlich unheimlich hoch. Aber wir schaffen es noch. Also bisher muss ich wirklich sagen, toi, 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 ich muss jetzt mal auf Holz klopfen. Also meine Feuerwehren, ich habe jetzt bis jetzt noch nicht gehört, dass irgendwo eine Gemeinde gesagt hat, also Schluss, jetzt geht's nicht mehr, die Feuerwehr schafft es nicht mehr, wir melden uns ab. Das ist noch nicht passiert. Gott sei Dank, bisher haben wir alle Lagen noch bewältigen können. Wir haben uns noch verbessert, wir haben uns auch in der Technik verbessert. Da geht es ja auch immer weiter. Deswegen appelliere ich auch immer an die Kommunen und an die Träger der Feuerwehren. Es sind keine Wunschträume der Feuerwehren, wenn die ein neues Fahrzeug haben wollen oder neue Gerätschaften. Das sind einfach die Anforderungen, die wir brauchen. Das sind die Gerätschaften, die wir brauchen. um die Bevölkerung zu schützen. Wir kaufen das ja nicht für die Feuerwehr, wir kaufen es für die Gemeinde, für die Bürger, die dort leben, um sie zu schützen. Und dann ist die Technik schreitet voran. Und das tut sie nicht nur im Brandschutz, das tut sie in allen Bereichen. Ich kenne kaum jemanden, der mit einem 30 Jahren alten PKW durch die Gegend fährt. Bei der Feuerwehr sind das schon sehr, sehr viele. Es sei denn, er ist Sammler von irgendwelchen historischen Autos. Das machen wir halt nicht. Wir kaufen uns ein modernes Auto. Und so muss es bei den Feuerwehren auch. Und da versuchen wir gegenzuhalten durch neue Techniken, durch bessere Techniken, durch Robotik. Auch das ist ein Thema, was immer mehr auf uns Einfluss nehmen wird. Wir werden Zeiten erleben, wo wir dann gar nicht mehr die Feuerwehrleute in den Brandherd schicken, sondern nur noch Maschinen.
Ja,
Warum ist das so? Warum? Es gibt ja
klar.
auch, wir waren jetzt, ich weiß, bei einer Firma in Polen, die Robotik herstellt, im militärischen Bereich, aber auch für Katastrophenschutz und Feuerwehr. Und da ist der Leitspruch des Chefes: Tu nicht das als Mensch, was auch eine Maschine tun kann, um dein Leben gefährdet wird. Also sprich,
Absolut.
soll ich einen Menschen da in so eine Halle reinschicken, dann schicke ich einen Roboter da rein und wenn die Halle einstürzt, ist vielleicht der Roboter kaputt und kann ich mit leben. Aber wenn der Mensch kaputt ist, der da drin ist, ist das eine ganz andere Sache.
Das habe ich ja leidvoll erlebt. Das nimmt eine Dimension ein, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn einem der Vater eines jungen Mannes ins Gesicht spuckt und sagt, du Mörder, das prägt. Aber Sie haben auch recht mit dem VB, also vorbeugender Brandschutz. Ich kann mich an einen meiner ersten oder dritte oder vierte Großbrände erinnern. Das war bei einem schwedischen Möbelhaus, wie keinen Namen nennen, hier in der Nähe. Und das Ding hat volles Rohr gebrannt innen drin. Da war mit Brandmauer und so, mit Brandmeldeanlage gab es alles nicht, ja. Und das hat sich Gottlob verändert. Und diese Roboter halte ich auch für eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja, wir haben natürlich außer diesen Hochwasserlagen noch eine Geschichte, die ich ansprechen wollte. Silvester ist ja gerade für euch in Berlin jetzt nicht so witzig. Das erleben wir selbst hier in der Stadt mit 24.000, 25.000 Einwohnern oder sogar auf dem Dorf 2 Meter weiter. Auch das hat sich verändert. Es ist fast ein Sport geworden, Raketen auf Einsatzkräfte zu schießen oder Schlimmeres. Ist da ein Böllerverbot? Da habe ich lange drüber nachgedacht. Diese Forderung, ist das realistisch?
Also das ist ja eine Forderung, wo wir uns als Verband sehr intensiv mit beschäftigen. Das nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit mindestens 2, 3 Jahren. Realistisch gesehen werden wir das gar nicht durchsetzen können. Einfach sozusagen generelles Böllerverbot. Ich finde auch in Deutschland wird viel zu viel verboten. Wenn irgendwas nicht vernünftig läuft, dann wird es jetzt verboten. Ich kenne das aus meiner Historie nicht. Man hat immer versucht, die Dinge gütlich zu regeln und nicht gleich alles zu verbieten. Was ich sinnvoll finde, dass man in gewissen Bereichen tatsächlich das Böllern verbietet, wie zum Beispiel in Altstädten, wo man jetzt eine Fachwerkhausbebauung hat oder wo Reetdachhäuser stehen an der Küste oder eine historische Kirche oder in Berlin gewisse Brennpunkte hier wie in Neukölln oder in der Sonnenallee oder wo auch immer, gibt einige Stellen hier in Berlin, dass man da sagt, da soll nach Möglichkeit nicht mehr öffentlich geknallt werden oder ist verboten und dass man richtet zentrale Punkte ein, wo dann auch vielleicht die Feuerwehr in der Nähe ist, wo man sagen kann, hier könnt ihr euch jetzt austoben, hier könnt ihr schießen und knallen, hier ist das Risiko geringer. Aber jetzt zu sagen, generell es zu verbieten, ich glaube, das wird sich gar nicht durchsetzen lassen. Ich wüsste auch gar nicht, wer das überwachen soll, wenn man es komplett verbieten soll in Deutschland. Und gut, das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Und Gott sei Dank ist es ja nicht so, dass es überall so ist, dass Feuerwehrleute beschossen werden. Also das hat es auch schon vor 10, 20 Jahren gegeben, das weiß ich. In meiner alten Kreisstadt ist auch mal ein Dachstuhl abgebrannt, weil man gezielt in ein Dachfenster geschossen hat mit Raketen. Und so nach 10 Minuten hat man dann getroffen und der Dachstuhl ist runtergegangen, das Nachbarhaus gleich mit. Es ist hinterher alles aufgeflogen, die Feuerwehrkräfte sind auch tatsächlich mit Raketen beschossen worden, als sie kamen. Also das hat es schon gegeben. Diese Leute, die das machen, müssen drakonisch bestraft werden, drakonisch und schnell.
Jawohl.
Und nicht, wie es leider oftmals ist, dass es dann mehrere Jahre dauert, bis überhaupt irgendwann mal diese Leute vor einem Richter stehen. Und dann ist das schon wieder so abgeflacht, dass das Urteil hinterher nicht mehr als solches bezeichnet werden kann. Also da müsste man hart durchgreifen, aber ein generelles Verbot, ich glaube, das ist schwierig. Wo man natürlich aufpassen muss, das sind diese illegalen Geschichten aus Polen, oder diese Kugelbomben, was man jetzt gelesen hat, wusste ich auch noch nicht, war mir auch neu. Habe ich jetzt auch neu gelesen. Also das sind natürlich Dinge, die müssen verboten werden. Also ganz klar. Und da muss auch kontrolliert werden an den Grenzen. Also das geht ja wohl viel, viel zu weit. Ne?
Da bin ich völlig dabei. Aber ich habe auch im bekannten Verwandtenkreis zum Teil Feuerwehrleute, zum Teil eben nicht, das diskutiert. Die haben auch gesagt, du kannst so eine alte Tradition nicht kippen. Das wird nicht funktionieren. Wir schauen hier aus dem Fenster und schauen über die Bankentürme von Frankfurt und das ist am Silvester herrlich, was da abgeht, ja. Deswegen glaube ich auch, das wird so nicht funktionieren, weil es an einigen punktuellen Stellen eben Chaoten gibt und nicht funktioniert. Aber mit der Strafe sind wir alle dabei, alle einstimmig. Dann muss schnell und konsequent bestraft werden, damit es einen Blick nach außen gibt. Kamerad Banse, zum Schluss vielleicht drei Sätze, wenn geht, für das Feuerwehrwesen in Zukunft in unserem Land. Was wünscht sich der Präsident des DFV?
Naja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass unsere Jugend- und Kinderfeuerwehren so stark bleiben, vielleicht noch stärker werden, als sie jetzt schon sind. Wir sind jetzt so stark wie niemals zuvor. Dieser Trend muss weitergehen. Das sichert uns den Nachwuchs. Ich wünsche mir, dass die Kommunen auch in der Zukunft das Geld haben, die Feuerwehren auch unterhalten zu können, dass der Finanzausgleich über Bund, Länder zu den Kommunen auch unten ankommt, damit dort, denn das sind nämlich die, die die Feuerwehren letztendlich bezahlen, das Geld zur Verfügung steht. Und als Drittes wünsche ich mir, dass vielleicht dieses Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte in einigen Jahren kein Thema mehr in Deutschland ist. Dass jeder weiß, wir sind die, die helfen. Helfende Hände schlagen nicht. Und dass man uns dann wieder in Ruhe lässt. Das sind also Dinge, die ich mir wünschen würde.
Das ist sehr schön zusammengefasst. Ist noch ein Satz von mir dazu. Wenn wir einen Auftrag bekommen oder eine Anfrage, kannst du bei uns einen Workshop oder ein E-Learning implementieren für Resilienz? Dann sagen wir selbstverständlich, machen ein Angebot und dann kommt oft vom Feuerwehrchef, oh, das will die Stadt nicht bezahlen. Ich sage jedes Mal, lad mich ein in den Magistrat, ich rede darüber. Es gab noch keinen Magistrat, der abgelehnt hat, weil wir einfach auch zu dem Ergebnis kommen müssen, hier in meiner Stadt 150 Feuerwehrleute, selbst wenn wir nur 50 nehmen, die hauptamtlich das machen würden, das ist überhaupt nicht finanzierbar. Deswegen glaube ich auch, wenn wir wollen in den Kommunen, haben wir für bestimmte Dinge Geld. Wir müssen es nur priorisieren und die Feuerwehr ist Daseinsvorsorge. Lieber Präsident, lieber Karl-Heinz Banse, lieber Kamerad Banse, ganz, ganz herzlichen Dank für die Geschwindigkeit, in dem wir das machen konnten, weil es für mich ein Thema war, was unglaublich präsent war. Ich wünsche mir, dass Sie weiter und der Verband und auch die Landesverbände weiter mit dieser Kraft für uns Feuerwehrleute da sind. Und ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bedanken.
Ja, gern geschehen. Auch von mir herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit nutzen durfte, in Ihrem Podcast sprechen zu dürfen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Soweit das Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse. Nochmal herzlichen Dank für die Geschwindigkeit, in der das ging. Der Mann ist ja viel beschäftigt. Und ganz besonderen Dank an die Pressesprecherin, die Frau Österreicher, die das möglich gemacht hat und auch in einer Geschwindigkeit, die absolut fantastisch war. Karl-Heinz Banse ist ja nicht jeden Tag in Berlin und deswegen sind wir umso dankbarer, dass das funktioniert hat und dass auch die Verbände, egal ob es die Landesverbände oder der Deutsche Feuerwehrverband ist, wie ich es bereits im Gespräch mit Karl-Heinz Banse ausgedrückt habe, dass die für unsere Sache so einstehen und damit ein Zeichen setzen, dass die Blaulichtfamilie definitiv zusammenhält. Das ist wichtig. Wenn ihr Fragen zu dem Interview habt oder wenn ihr euch den Videopodcast, wie ich es eingangs schon gesagt habe, anschauen möchtet, der Link ist in den Shownotes. Fragen könnt ihr definitiv an uns stellen, selbstverständlich, oder auch an die Pressesprecherin des Deutschen Feuerwehrverbandes in Berlin. Ja, ich hoffe, dass euch der Podcast was gebracht hat. Und der Präsident hat ja, wie ich es bereits gesagt habe, unsere Sache sehr stark nach außen vertreten. Das finde ich klasse. Bleibt uns gewogen. Servus, hallo und Gude.